Zeit.
Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hänsel und Bremen, eurem Lieblings-Podcast-Format auf eurem Smartphone. Neben mir sitzt einer der wichtigsten Leute im Land Bremen. Hallo Tobi Hänsel.
Hallo Timo.
Es ist immer wieder der gleiche Gag. Irgendwie sollte ich ihn irgendwann mal lassen. Mir hat mal jemand gesagt, dass ich meine Running Gags lassen soll. Das war mal eine ältere Dame in Lemwerder. Und von daher würde ich sagen, in Bremen geht's noch, ist nicht ganz ausgelutscht. Wir haben tatsächlich mit dem wichtigsten Mann im Land Bremen gesprochen. Das ist der wichtigste. Der höchste war ja Frank Imhoff.
Der höchste
aber
war
der
Frank
wichtigste,
Imhoff.
Der würde ich wichtigste sagen,
ist der Präsident des Senats.
Im Grunde der Ministerpräsident. Ich würde sagen, der Ministerpräsident.
Ja, Mr. President auf jeden Fall.
Genau, er war in sämtlichen Runden mit der Kanzlerin. Er war einer praktisch der wichtigsten 17 Leute, wenn wir 16 Ministerpräsidenten und eine Kanzlerin haben. Und der hat Lust gehabt, mit uns zu reden. Wir waren im Rathaus, in seinem Büro.
Haben seine goldenen Tapeten bewundert und seinen mit rotem Leder bezogenen Besprechungstisch.
Und weil er uns hört, kann man ja auch sagen, wir haben uns richtig gewertschätzt gefühlt, weil auch sein Chefpressesprecher Herr Dohle dabei war.
Ja, es war wirklich ein Erlebnis.
Genau, es war großartig und ich würde ja sagen, wir sollten euch daran teilhaben lassen. Wir haben den Bürgermeister kennengelernt, haben ihm vor allem auf den Zahn gefühlt, wer er eigentlich ist. Politisch war da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu holen, aber man muss auch einfach sagen, die Politikerfragen können auch andere stellen. Wir haben jetzt mal die Person nach vorne geholt und das fand ich war ganz spannend.
Ja, und wollten mit dem Bürgermeister über Punkmusik sprechen und wie es sich lebt als Nicht-Oberbürgermeister von Delmenhorst.
Genau, und wie es sich lebt wie es sich leben lässt als Werder-Fan. Bürgermeister müssen ja eigentlich in Bremen immer Werder-Fan sein. Und da haben wir auch mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt.
So sieht's aus.
Von daher würde ich sagen, schalte ich jetzt live, mehr oder weniger live, ins Rathaus, ins Weltkulturerbe der Stadt Bremen. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Genau. Großartig, wir dürfen hier sitzen beim Bürgermeister.
Als
Präsident des Senats. Normalerweise mache ich immer so Sachen wie, ich sitze hier zusammen mit dem wichtigsten Mann im Land Bremen, Tobi Hänsel, guten Tag. Aber diese Gags lassen wir heute. Das sind sie uns wert, würde ich sagen.
Das finde ich
Unser großes Ansinnen ist in dem Fall ja heute, wir wollten den Bürgermeister kennenlernen und haben einfach mal ein paar Mikros mitgebracht, um überhaupt die Chance zu kriegen.
Ich habe mir schon gewundert, was das für Dinge sind, die auf dem Tisch stehen, aber okay.
Genau. Jetzt von daher ist das große Ziel, Sie heute kennenzulernen und dann vielleicht noch die zwei, drei anderen Leute, die das Format hören. Herr Bovenschüttel, was mich am allermeisten interessiert, weshalb wir eigentlich nur hier sind, konnten Sie Ihre Angst vor Gorillas besiegen?
Ach so, ja, das hat natürlich einige Jahrzehnte gedauert, aber dann habe ich es doch geschafft, sie eindeutig zu besiegen. Und gut, heute würde ich auch nicht mehr so formulieren, ne? Das ist ganz klar. Aber gut, das war damals so und ich habe es geschafft, meine Angst zu überwinden. Ich glaube bloß, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer damit nichts anfangen können mit der Frage, oder?
Genau, aber eigentlich frage ich nur, damit ich das Bild bringen kann. Ein Tobi Hänsel später, ist das exakt ein Tobi Hänsel später, wir sind beide Jahrgang 88.
Ja.
Haben Sie es jetzt geschafft von der einen auf die andere Seite? Haben Sie es damals gedacht?
Nein, natürlich nicht. Wer denkt schon sowas? Damals war ich ja als studentischer Aktivist unterwegs. Spielt an darauf, dass man zu Asta-Zeiten, das gehört ja zu Asta-Zeiten dazu, dass man auch mal eine Veranstaltung sprengt oder versucht zu sprengen. Und in diesem Zusammenhang ist ja die Äußerung gefallen.
Sie können Sie was war das für eine Veranstaltung?
Also, das war so, der damalige Produktionsvorstand von Daimler, Herr Niefer, sollte die Ehrendoktorwürde kriegen der Universität. Und bisher hatten immer verdiente Antifaschisten und Menschen dieser sozusagen dieser Kategorie die Ehrendoktorwürde bekommen. Und das empfanden wir als Aster als Provokation. Und dann haben wir die Eintrittskarten nachgemacht, böse Zungen überhaupt gefälscht, aber haben nur nachgemacht und sind damit in den Kaminsaal hier im Rathaus gekommen Und dann war es so, dass meine Kolleginnen und Kollegen ein bisschen underdressed waren für die Veranstaltung. Die wurden dann schnell rausgefischt. Aber ich hatte mir halt von Vater den alten Anzug geliehen. War noch okay. Und hatte mir den angezogen und wurde deshalb dann auch nicht entdeckt und saß ganz ruhig bis zu dem Moment, als Werner Niefer ans Mikrofon gehen wollte, um selber ein paar Worte zu sagen. Und dann bin ich den Mittelgang schnell selber zum Podium gegangen und habe begonnen, meine kurze Rede zu halten. Und dann wollte mich natürlich die Security wollte mich mit verstärkter Höflichkeit aus dem Raum befördern. Und da habe ich damals gesagt zum Bürgermeister Wedemeyer, pfeifen Sie Ihre Gorillas mal zurück. Aber wie gesagt, das würde ich heute natürlich nicht mehr tun.
Die Gorillas haben wir heute auch gar nicht gesehen.
Erstaunlich ist, dass Sie tatsächlich den Anzug Ihres Vaters trugen. Der ist dann genauso groß wie Sie.
Der ist genauso groß wie ich. Ein bisschen damals waren wir auch, also er war dünner und ich war dünner. Und das passte dann auch ganz gut. Hatte auch einen schwarzen Lockenkopf, den habe ich ja bekanntlich nicht mehr. Und auch einen Schnäuzer, der sah so ein bisschen grenzwertig aus. Aber war ein interessantes Bild. Leute, die das Bild heute sehen, lachen sich kaputt und sagen, Mensch, das warst du. Gut, damit muss ich umgehen lernen.
Gibt es denn den Anzug noch?
Ganz ehrlich gesagt, ich habe geguckt und ich habe ihn nicht mehr gefunden. Es ist wirklich so. Gerade als es kam, ich weiß, die Bild-Zeitung titelte damals Störer im weinroten Anzug.
Okay.
Also, daher weiß ich noch, sieht man auch, er war so ein bisschen weinrot. Aber ich habe ihn nicht mehr gefunden.
Wie schade.
Für so eine Retro-Sache ganz interessant
gewesen. Ja, oder man hätte ihn zugunsten des Zoos versteigern können oder so.
Das stimmt. Dann, also gut, das hätte vielleicht sogar 2,80 Euro gegeben.
Ne? Ja, eventuell. Ja,
vielleicht auch 3,20 Euro, man weiß es nicht.
Genau. Kommt drauf an, ob es große, schlanke Leute gibt, die nochmal auftragen sind, wollen. Ja, so. Witzig wäre ja, wenn es jemand ersteigern würde, der dann die nächste Veranstaltung von Ihnen springt. Aber
und mit dem Anzug, das
wäre ja. Genau, wir haben es ohne Sprengen hierher geschafft. Was wir aber natürlich total spannend finden in der aktuellen Zeit, Sie sind ja nicht nur Bürgermeister, Sie sind ja irgendwie auch Ministerpräsident gerade.
Naja, das irgendwie kann man streichen.
Sie sind Ministerpräsident, genau. Naja. Genau. Sie sind kein großes Bundesland hier, aber ja.
Also, nochmal, das will man nochmal. Sie sind Ministerpräsident.
Herr Bovenschleuser, Sie sind Ministerpräsident. Wie fühlt sich das denn an mit der Kanzlerin in der Telefonkonferenz?
Das ist eine interessante Erfahrung. Nein, es ist wirklich so, das fühlt sich insofern gut an. Ich habe das schon an mehreren Stellen gesagt, dass ich immer sage, das müssten eigentlich mehr Leute mal live mitbekommen, als es wirklich ganz überwiegend eine richtig sachliche Auseinandersetzung und Diskussion untereinander ist. Also der Glaube, dass da jetzt nur Fensterreden gehalten werden, das stimmt überhaupt nicht, passiert auch mal, aber ganz, ganz wenig. Auch, dass nur so ganz allgemein drüber geschnuddelt wird über die Dinge, passiert nicht, sondern es wird immer sehr detailliert und sehr im Einzelnen über die Punkte gesprochen und ich bin immer überrascht und deshalb muss man sich auch ordentlich vorbereiten, in welchem Detaillierungsgrad die Kolleginnen und Kollegen da auch unterwegs sind.
Wie viel kommt man da als Bremen zu Wort in solchen Runden?
Oh, man kann sich so oft melden, wie man will. Und man konzentriert sich schon, aber das macht jeder auf die Punkte, die man durchsetzen will und die ihm besonders wichtig sind. Das habe ich auch gemacht und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass jetzt alle drauf gewartet haben, dass der dienstälteste Ministerpräsident des größten Bundeslandes Bremen dann immer kommt und die Welt erklärt, das ist ja nicht der Fall. Ne? Aber man kann sich da so oft melden, wie man möchte.
Aber die Zahl der Gespräche der Ministerpräsidenten untereinander mit der Bundeskanzlerin hat sich jetzt in der Corona-Zeit schon erhöht, oder?
Also ja, ist stark angestiegen. Jetzt ist es wieder ein bisschen weniger geworden. Sie müssen sehen, so Ministerpräsidentenrunden waren auch vorher wichtig. Aber, sage ich mal, das waren halt Abstimmungsrunden. Die hatten ja keine verfassungsrechtliche Bedeutung. Genau. Haben sie auch zwischendurch nicht, sondern sind so Koordinierungsrunden, nicht unwichtig, aber es gab auch viele wichtigere Gremien und Absprachen. Aber in den Hochzeiten der Corona-Krise sind ja diese Runden zusammen mit der Kanzlerin sozusagen zum entscheidenden Gremium der deutschen Politik für einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten geworden, entgegen der Tatsache, dass sie verfassungsrechtlich natürlich eigentlich ein Nullum sind. Ja.
Haben Sie da gemeinsam nachgedacht in diesen Konferenzen? Oder?
Ja, da wird gemeinsam nachgedacht. Da wird tatsächlich, also jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, dass man reinstolpert und sagt, du, was hast du dir eigentlich gedacht? Sondern da gibt es Vorkonferenzen und die Chefs der Staats- und Senatskanzleien bereiten was vor. Und dann gibt es auch Beschlussvorschläge. Aber dann geht man diese Beschlussvorschläge Absatz für Absatz durch. Und dann wird gesagt, also ich finde jetzt den dritten Satz da, den finde ich nicht richtig, der müsste so lauten oder der müsste anders lauten. Und dann wird gemeinsam überlegt, wie man das formulieren kann. Und dann streitet man sich auch und dann kommt jemand noch mit einem schlauen Gedanken. Und dann wird das so gemacht. Oder man einigt sich nicht so richtig und hat nur, wie sagt man das, so einen reinen Formelkompromiss. Aber wirklich häufig an der Sache.
Und das Ziel war schon in den Konferenzen immer Einvernehmen herzustellen.
Das ist so, weil ganz formal ist es so, wird da gar nicht mit Mehrheit abgestimmt. Das ist die Grundlage, weil es so ein kooperatistisches Organ ist. Aber um mal die Wahrheit zu sagen, wenn man da jetzt ganz alleine steht, dann könnte man theoretisch sagen, ich habe ja nicht zugestimmt, alles null und nichtig. Das ist aber eine Verkennung der wirklichen Kräfteverhältnisse. Und das gilt nicht nur für Bremen. Da sagt die Kanzlerin auch zum nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten. Aber nun ist auch mal gut. Ja. Ja, jetzt auch mal gut. Jetzt waren alle dafür. Jetzt fangen wir nicht mit dieser Diskussion nicht nochmal an. Und das ist natürlich so, wenn man ganz allein steht, weiß man, dass man irgendwann die Fahne einrollen muss.
Und dafür gibt es dann die Vorabstimmung.
Dafür gibt es die Vorabstimmung. Oder so, als wir uns sehr gestritten haben über Bundesliga-Geisterspiele und wann fängt die Bundesliga wieder an, da stand ich dann irgendwann mit Rheinland-Pfalz und Bremen, also Werder und Mainz 05 stand alleine da und dann weiß man irgendwann bei 12-14, da braucht man jetzt auch nicht mehr weiter zu kämpfen. Also wir hätten es formell verhindern können, ein Beschluss, aber zum Ton gehört eben auch, dass man weiß, wann es vorbei ist, weil die Mehrheiten so eindeutig sind.
Sie haben eben gesagt, Sie fanden das mit den Geisterspielen nicht so gut. Wie fühlt sich das denn für Sie jetzt an, die Geisterspiele zu gucken? Können Sie es trotzdem noch genießen? Sie haben mit Werder Bremen
das jetzt so konnte ich es natürlich nicht genießen, angesichts der, also doch, gegen Paderborn konnte ich es genießen, das Geisterspiel ansonsten natürlich nicht so richtig. Nein, es ist schon eine komische Atmosphäre und es ist natürlich, wenn man es im TV sieht, nicht ganz so, also man kann nicht die Illusion haben, dass da Publikum ist, aber man, ich glaube, es wäre noch viel gruseliger, wenn man jetzt im leeren Stadion sitzen würde. Aber natürlich hat es für mich an Faszination verloren, dadurch, dass es Geisterspiele sind. Aber das hätte ich alles gerne auf mich genommen, dann doch, nachdem mit Mehrheit mal entschieden wurde, wenn Werder jetzt besser dasteht. Weil das habe ich ja auch immer gesagt. Ich bin dagegen. Ich fand es auch nicht die richtige Entscheidung. Aber wenn sie mal gefallen ist, dann will ich natürlich, habe ich gesagt, dass Werder möglichst optimale Bedingungen hat.
Bevor wir jetzt auf Werder kommen, habe ich noch die eine Frage. Wie fühlt sich das denn abends an, wenn man nach Hause geht und weiß, okay, jetzt saß ich eben gerade in dieser wichtigen Runde, wir haben gerade über die Lage in Deutschland entschieden. Ist ja auch was in Bremen nicht so ganz oft vorkommt.
Nein, das stimmt. Wissen Sie, ganz häufig ist es ja auch so, das ist ja auch gut so, in einer Demokratie, die Bund und Länder kennt und die eine parlamentarische Demokratie ist, also das Primat des Parlaments hat und wo man eng kontrolliert wird von Gerichten und wo es die öffentliche Meinung gibt und die Notwendigkeit, auch im Senat ein Kollegium zu überzeugen und da muss man die eigenen Parteien und Fraktionen mitnehmen und das Geld ist auch begrenzt und so weiter und so fort. Da dauert es ja relativ lange, bis eine Entscheidung tatsächlich unmittelbar bei den Menschen angekommen ist. Da sagen ja auch viele, ach Politik, Laberhaufen, ne? Da kommt ja sowieso nichts bei raus. Und das habe ich in meiner gesamten beruflichen und politischen Laufbahn natürlich zum ersten Mal erlebt, in den Hochzeiten, als der Lockdown sozusagen diskutiert und beschlossen wurde. Man geht aus den Runden, man geht in die Senatspressekonferenz, und man sagt, mit unmittelbarer Bedeutung und mit unmittelbarer Relevanz für das Leben von Hunderttausenden, kann man ja sagen, so, jetzt machen wir das und das und das dicht, das bleibt geschlossen, das darf man künftig und das darf man nicht mehr. Und es ist schon sehr, sehr gut, dass das die absolute Ausnahme ist, weil ich finde, dass wir es dem Grunde nach richtig gemacht haben. Und wir alles richtig gemacht haben, dagegen spricht die Lebenserfahrung, aber dass wir es grundsätzlich richtig gemacht haben. Aber es ist auch gut, dass das nicht der ständige Entscheidungsmechanismus ist, sondern dass wir da die vielfältigen Checks und Balances haben, eines ja, demokratischen Systems, was auch auf Minderheitenrechte Rücksicht nimmt. Das ist schon gut. Das ist schon gut, auch wenn man natürlich dann im Alltag nicht so durchgezogen und durchgeziegelt werden kann. Ich finde das gut. In dieser Situation, glaube ich, war es notwendig, schnell zu handeln und entschieden zu handeln. Aber na, es ist schon auch ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man denkt, oh, das hat jetzt richtig so massive Auswirkungen für das Leben der Menschen, was wir da gerade machen. Und wir treffen doch die Entscheidung in einem schnellen Takt und mit nur einer begrenzten Entscheidungs- und Reflexionszeit und Beratungszeit. Gut, dass das nicht der Standardmodus ist.
Also ich versuche nochmal anders zu fragen. Wie gut kann man denn nachts schlafen oder wie zittert denn nachts die Knie, wenn man auf einmal auf solcher Entscheidungsebene ist? Ja,
man ist sich der Verantwortung sehr bewusst. Ja. Aber die Knie zittern nicht. Man denkt auch viel darüber nach. Ja. Andererseits ist es so, ich habe bei mir festgestellt, ich kann ganz gut schlafen. Also auch in schwierigen Situationen, das konnte ich schon immer. Und es hilft doch eigentlich auch nichts, wenn man nicht schlafen kann, weil
dann schläft man nicht.
Dann schläft man nicht und dann werden die Entscheidungen auch nicht besser, sondern man wird eigentlich eher wuschiger. Also das offenbare ich jetzt also manchmal zu kurz, aber eigentlich kann ich immer ganz vernünftig schlafen, auch in schwierigen Situationen.
Ich stehe jetzt gerade heute nicht im Mittelpunkt, aber meine These ist auch oft, wenn man es schafft, vernünftig zu schlafen, dann hat man es schon im Leben weit gebracht, wenn man das rund um Entscheidungen
macht. Wenn ich das mal sagen darf, das muss man auch. Also früher war es, die in meinem Leben vielleicht in der Hinsicht schwierigste Zeit war, wo man jetzt denkt, das war ja nur für einen selber wichtig, meine Promotionszeit. Das hat mich so angegriffen, weil ich dann immer schwankte zwischen Allmachtserklärungsfantasie und Versagensangst. Und das hat erstens lange gedauert und das habe ich immer mit mir rumgeschleppt. Ja. Und ich habe praktisch jede Zeit immer dran gedacht, was ich eigentlich machen müsste. Und dann habe ich natürlich das übliche Verschieberitis und Prokrastinieren. Und dann wurde es nicht besser. Und dann hat man auch am Wochenende, da habe ich deutlich schlechter geschlafen, als es heute der Fall ist, weil ich irgendwann gelernt habe, das geht nicht. Ne? Man muss auch in der Lage sein, bei aller Belastung, bei allen Sachen zu sagen, jetzt auch mal gut, jetzt haust du dich hin und liest noch ein bisschen was und dann horchst du an der Matratze und dann, ohne dass immer die Gedanken weiterkreisen.
Wie haben Sie denn persönlich den Lockdown überlebt, als Andreas Bovenschulte und nicht als Bürgermeister Dr. Bovenschulte?
Da kann ich mal dazu sagen, genauso eingeschränkt und schlecht, glaube ich, wie die allermeisten von uns. Das ist ja das Schrägeste der Verschwörungstheorie, wenn ich das mal sagen darf. Na, die sagen, das machen die Politiker, haben das ja mit Fleiß gemacht und keine Ahnung, um irgendwie nach der Weltherrschaft zu sterben oder zu streben oder irgendwie Leute zu versklaven. Ich weiß ja nicht, was es da gibt, so die merkwürdigsten Sachen, wo ich immer gedacht habe.
Also sie haben keine rauschenden Feste.
Ne, genau, und dann habe ich immer gesagt, hey, man leidet wie jeder andere darunter, weil ich bin gern mal ein Bierchen trinken gegangen oder auch mal ein Schnitzel essen gegangen und oder auch einen vegetarischen Auflauf schiebe ich jetzt hinterher ein. Und das war nicht mehr. Ich habe meine Eltern total gern besucht, das war für eine längere Zeit nicht mehr. Wir haben uns gern mit Freunden zusammengesetzt, drinnen oder auch im Garten, das war nicht. Und ich meine, oder man ist auch mal ein Wochenende weggefahren und das ging nicht. Also, ich habe es natürlich als totale Einschränkung erlebt, wie die meisten anderen Menschen auch. Und nicht als, es gab auch ein paar interessante neue Varianten da dran. Man hat gelernt, mit Telekonferenz, hätte ich beinahe gesagt, Videokonferenzen und Telefonschalten besser umzugehen. Da hätte ich auch gerne darauf verzichtet, wenn ich ehrlich bin, auf diese neuen Erfahrungen und lieber ohne Corona.
Schaffen Sie es als Brillenträger mittlerweile problemlos, eine Atemschutzmaske zu tragen?
Ja, das ist immer noch so, dass es dann natürlich beschlägt und ich dann immer meine Brille hochklappen muss. Erstmal, gut, das finde ich ist allerdings ein relativ geringer Eingriff in die persönliche Freiheit. Na, diese ganzen Sachen, Kitas dicht, Schulen dicht, Geschäfte dicht, keine Gastronomie, das fand ich die massiven Eingriffe. Maske tragen zu müssen, Hände zu waschen und zu desinfizieren, Abstand halten und keine zu großen Gruppen. Das finde ich relativ lässlich.
Eigentlich auch ohne.
Das finde ich relativ kleine Eingriffe in mein Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Mhm. Und da muss ich sagen, dass das jetzt im Moment gerade nicht mehr so beachtet wird, ist ein riesiges Problem. Weil wenn wir die Einzelbereiche öffnen wollen, was wir ja machen, dann sind wir eigentlich darauf angewiesen, dass das ausbalanciert wird durch eine besonders hohe Disziplin jedes Einzelnen bei den vier genannten Dingen, die ich gesagt habe. Man halte sich, selbst wenn es erlaubt wäre, von zu großen Gruppen fern, halte die 1,5 Meter Abstand, wo irgend möglich, trage da, wo es vorgeschrieben ist, die Maske und wasche und desinfiziere die Hände. So. Und wenn man das machen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine zweite Welle kriegen, relativ gering, selbst wenn wir alle möglichen Bereiche geöffnet haben. Das wäre mein Wesen einer freien Gesellschaft, die trotz Pandemie sozusagen ihr normales Leben leben kann und dafür bestimmte Einschränkungen, die aber, wie ich finde, nicht so groß in den Kauf nimmt. Dazu gehört auch die, es sind alles noch kleine Bausteine, die Nachverfolgungs-App zu nutzen. Dazu gehört, dass wir den öffentlichen Dienst, Gesundheitsdienst nochmal ausbauen wegen Nachverfolgung. Also sind verschiedene Bausteine, die aber, finde ich, jeweils nicht mit so harten Freiheitsbeschränkungen versehen sind, wie das, was wir zu den Hochzeiten der Corona-Krise.
Jetzt haben wir eben noch gesagt, wir wollen Sie kennenlernen. Ich habe bei der Maske gerade drüber nachgedacht. Wie ist das denn? Werden Sie auf den Straßen erkannt? Und anschließende Frage, hilft die Maske und die hochgesteckte Brille vielleicht auch mal so ein bisschen inkognito durch Bremen zu laufen?
Also, das hat sich durch die Corona-Krise merklich verändert. Also ich konnte vor der Corona-Krise ganz gut, da werden mich auch Leute erkannt haben, aber es war, ich hatte das Gefühl, ich konnte auch so ganz gut durchgehen und es hat mich ein Teil erkannt und ein großer Teil auch nicht. Das hat sich doch jetzt sehr markant verändert, jetzt würde ich sagen, das merkt man ja von den Blicken und auch von dem direkten angesprochen werden, werde ich doch deutlich mehr erkannt. Je älter die Leute sind, desto mehr. Je jünger die Leute sind, desto weniger.
Weil die alle Buten und Binden gucken.
Natürlich. Weil die Eltern alle Buten und Binden gucken. Und das ist ganz klar davon abhängig. Und sagen wir, je jünger die Menschen sind, kein Buten und Binden gucken, kein Radio hören, kein Weser-Kurier lesen, kein Weser-Report lesen, möglicherweise nicht mal Hänsel und Bremen hören. Also da wird ja auch nicht das Bild vermittelt, aber die kennen mich nicht.
Ja.
Also viele. Aber von denen, die über 50 sind, kennen mich ganz viele.
Ja.
Und von denen, die über 65 sind oder 70, ja noch mehr, das muss man wirklich sagen. Je älter, umso höher, weil einfach gar viel aufmerksamer die traditionellen Medien verfolgt werden.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie jetzt in dieser Zeit, wenn Sie angesprochen werden, viel positiver angesprochen werden?
Ja, viel positiver. Also, das mag sich jetzt auch nochmal wieder ändern, weil natürlich der Zeitpunkt des größten Zusammenhalts, als alle sich einig waren, das ist natürlich, liegt jetzt ein bisschen zurück, ist ja normal. Jetzt, wo die Lockerungen gekommen sind, sind auch die Interessenunterschiede wieder aufgebrochen, hat jeder stärker wieder auf seine Dinge geachtet. Übrigens sind auch die ganz normalen politischen Konflikte und Schwierigkeiten, die ja so wie eingefroren waren, wieder aufgetaut und hervorgetreten. Aber insgesamt ist es doch noch, die Menge an positiven Ansprachen auf der Straße, die ich in den letzten 3 Monaten gehabt habe, habe ich so auch noch nie in meinem Berufsleben erlebt, muss man wirklich sagen.
Und Sie waren Bürgermeister in Weihe, wenn man
und
sich
ich war Bürgermeister in Weihe und das auch war da lange und glaube, hatte da auch eine gute Stellung und war da nicht unbeliebt und habe auch eine Menge an positiven Rückmeldungen gekriegt, aber zu den Hochzeiten der Corona-Krise wirklich so. Also ich meine, ich muss damit jetzt nicht irgendwie, das war einfach so und das wird sich auch wieder ändern und das ist ja auch völlig normal. Aber das war so, dass Leute da angehalten haben, im Auto die Scheibe runtergekurbelt haben und gesagt haben, Bürgermeister, eine gute Arbeit oder so, das ist schon, hatte ich vorher nicht und wird es, glaube ich, dann auch zukünftig nicht mehr geben wieder. Aber vielleicht war das so, weil so viele emotional davon betroffen waren. Und wenn man dann ganz viel bei Buten und Binden war und im Radio, in den Zeitungen und die Sachen erklärt hat, dass da auch eine gewisse tatsächlich mal emotionale Verbindung da war. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil ich bin schon Realist. Ich weiß, wie das ist. Normalerweise sehen die Menschen, Politiker, Schulterzucken und sagen, oh, die sollen mal ihre Arbeit machen und mich ansonsten in Ruhe lassen.
Also ne? Diese emotionale Verbindung, von der Sie gerade sprechen, kann ich auch nur bestätigen. Ich habe die Chance genutzt, im Land Bremen eine Veranstaltung mir anzuschauen, als es verboten war, und zwar die große Rheinhausrede in der Messehalle, ja. Ihre Regierungserklärung. Und dann sprachen Sie von den Pflegern und den Krankenhäusern, und da setzte so ein Moment an, wo man doch applaudieren musste, und dass die Abgeordneten applaudierten, und ich saß da auf der Besuchertribüne und applaudierte ganz vorsichtig neben meinem Knie, weil ich wusste, applaudieren ist nicht erlaubt, aber ich wollte bloß nicht diesen Optimismus für die Krankenpfleger irgendwie abbrechen, und dachte, da muss ich doch jetzt irgendwie applaudieren, das ist doch jetzt gerade der Spirit. Aber sie haben gute Leute in den Messehallen und in der Bürgerschaft. Ich wurde sofort zurückgerufen und mir wurde sofort nochmal erklärt, das ist nicht erlaubt, das geht nicht. Ich dachte in dem Moment, das ist Bürgerpflicht, und so schaffen wir zusammen die Krise.
Aber zumindest scheint die dann ja erreicht zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Bevor wir gleich weiter über Rheinhäuser reden, wir sind ja noch bei der Krankheit. Wir haben Werder Bremen eben schon so ein bisschen angerissen. Wie fühlen Sie sich denn damit? Sind Sie wirklich Werder-Fan?
Ja, natürlich. Wir haben als Familie zwei echte Dauerkarten, die wir allerdings, hatten wir die uns immer geteilt. Gut, jetzt wir haben zwei Erwachsene, eine fast erwachsene Tochter noch. Mhm. Aber die Erwachsene studiert in Lübeck, das ist so, und dann haben wir gesagt, so mit zwei Dauerkarten sind wir auf der guten Seite, weil das nicht immer passt. Das ist ganz klar, da kommen auch Termine dazu. Und ja, also ich fühle mich schlecht damit, muss ich sagen. Also ich bin natürlich nicht ohne Hoffnung. Mhm. Wer mich kennt, mein Lieblingsspruch, durch Aufgeben hat noch keiner gewonnen, das gilt. Aber es hat mich schon, gebe ich zu, jetzt am Wochenende, mich hat es ein bisschen eingeholt, emotional. Mhm. Das bin vielleicht manchmal in der Sache auch rationaler und denke, das geht ja noch. Aber ich war einfach so wirklich so voller Optimismus. Mhm. Paderborn-Spiel war ich voller Optimismus. Dann habe ich mich schon so ein bisschen genervt, dass die Sache an dem Wochenende, als wir gegen Bayern knapp verloren haben, dass es nur so halb gut gelaufen ist. Aber da dachte ich, okay, dass wir nun jetzt gegen Bayern gewinnen, das kann man jetzt auch nicht ernsthaft erwarten. Und das war irgendwie okay mit dem einen Tor, dass es für die anderen nun so gut lief. Herrje, die haben selber in der Hand gehabt. Aber eigentlich dachte ich, ja komm, ne, jetzt gegen Mainz im Kellerduell, das ist jetzt, das kriegt man hin. Weil ich war wirklich davon überzeugt. Ich war wirklich, wirklich davon überzeugt, dass das jetzt nach dem Paderborn-Spiel und doch ordentlich ein Spiel gegen Bayern jetzt der Punkt ist, wo man tatsächlich die Kurve kriegt, dann wäre es ja auch noch nicht alles sicher gewesen. Aber dann hätte ich gedacht, das hätte den Schub gegeben, dass man dann im allerletzten Spiel so, und das war für mich ein so klares Drehbuch, dass ich an der Eckkneipe geguckt, da so ein bisschen einen lustigen Schuster, ich konnte es gar nicht fassen.
Ja.
Wie würden Sie es beschreiben, Ihr aktuelles Gefühl gegenüber Werder? Ist es Frust, Resignation oder?
Nein, es ist tiefste, das ist, wenn man sehr an einer Sache hängt und wenn das Herz dazugehört, dann ist es so, dass ist Wehmut, das ist was Schmerzhaftes, das ist nicht Resignation, weil das, sag mal, ich bin auch immer noch der Realist, es gibt schließlich Leute, die oder viel schwierigere Bedingungen beim Lotto gewinnen, was die Wahrscheinlichkeit angeht. Ich bin jetzt nicht so, gehöre nicht zu denen, die sagen, jetzt ist schon alles vorbei, weil das eine kleine Chance besteht noch. Aber der Herzschmerz, vielleicht ein bisschen der antizipierte, der ist schon da jetzt. Das ist nicht eine wirkliche Depression, aber das ist so ein bisschen. Als meine jüngste Tochter geboren wurde, ist Werder Meister geworden. Und ich weiß immer noch 2004, wie dieses Gefühl, diese Verbindung. Und klar, dann kann man nochmal DFB-Pokal. Man auch für Bremen, jetzt unabhängig davon übrigens, ob wir es Werder schafft, drin zu bleiben oder nicht. Eins, was ich rational schon natürlich immer wusste, aber es ist nochmal emotional so eingesunken. Werder war mal eine Mannschaft, die war ja nicht europäische Spitzenmannschaft. Mhm. Aber zu wissen, das war meine Mannschaft, die konnte am guten Tag jede andere Mannschaft besiegen.
Genau.
Vielleicht nur selten und vielleicht nur in jedem 10. Spiel. Aber man konnte in jedes Spiel reingehen, oft genug wurde es dann nicht so, aber man konnte so viele Jahre, wo ich hier bin, in jedes Spiel reingehen und denken, wenn sie einen richtig guten Tag erwischen, können sie die weghauen. Und dann, wenn wir ehrlich sind, ist das schon seit 5, 6, 7 Jahren nicht mehr so. Es ist aber trotzdem noch, irgendwie ist trotzdem das Gefühl noch geblieben. Aber jetzt weiß man einfach, nein, das ist nicht mal mehr, es ist nicht mal mehr eine theoretische Möglichkeit, gegen Bayern, BVB oder andere ins Spiel zu gehen und sie umzuhauen. Das ist nicht mal mehr eine theoretische.
Genau. Die letzte große Spitzenmannschaft, gegen die nochmal gewonnen werden konnte, war im DFB-Pokal gegen Dortmund.
Gegen Dortmund alles einmal noch gegen Dortmund, aber das war ja auch, da waren wir alle völlig von den Socken.
Ja.
Aber das ist ja auch in der Liga nicht mal ansatzweise so gewesen, dass wir das geschafft hätten gegen BVB. Also, das ist jetzt so ein bisschen sehr, vielleicht sehr detailliert und schwergängig von der Analyse. Ja, aber das ist, kennt man doch. Ist doch eine, manchmal gibt es doch verzögerte Sachen, was man rational und intellektuell schon lange, lange, lange weiß. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es ganz tief emotional einsinkt. Und das kann eine Verzögerung sein, kennen Sie das auch?
Da merkt man dann ja, dass Sie tatsächlich an Werder auch hängen. Also sonst würden Sie es nur rational greifen, dann würden Sie es ja weglegen können.
Und das hat
dann eben mit Verzögerung dann tatsächlich so was wie Schmerz auftaucht in der Brust.
Ja, das war...
Das macht ja Fansein aus.
Und das hat mich jetzt am letzten Wochenende, also ich war auch ungenießbar, muss ich sagen, es hat richtig auch in der Privat... Ich war wirklich, es sollte irgendwie netter Abend dann noch geben, ich war richtig ungenießbar. Also es ist... Nicht sehr, also ich habe nicht rumgebrüllt, aber wie man so ist, sehr für mich, sehr rumgemuffelt.
Ich bin auf jeden Fall jetzt beruhigt, was wir rausgefunden haben, ist, unser Bürgermeister ist wirklich Werder-Fan und sagt das nicht nur, weil es zum guten Ton gehört, das ist jetzt schon mal das, was ich mit nach Hause nehme, wo es mir auch bei einem Abstieg besser geht. Was wir den Sozialdemokraten natürlich fragen müssen, nach den Gegentoren bricht Werder immer ein. Kam schon ein Antrag auf Kurzarbeitergeld für die Werder-Profis?
Nee, also, gut, das würden die auch nicht bei mir stellen, sondern bei der Agentur für Arbeit würden die das anzeigen und wir würden das dann nur nachrichtlich, aber wie gesagt, das muss ich jetzt bei aller Reflexion über Schmerz und so weiter auch nochmal deutlich sagen, ne? Das war immer nur bezogen jetzt auf den Spieltag. Am Ende ist es ja auch möglich, dass Union gewinnt. Und das Werder gewinnt am nächsten Wochenende. Und dann stehen wir alle und sagen...
Mit 5 Toren.
Genial. So, weil, da darf ich nochmal sagen, ne, Ersatzspieler von Union, obwohl für Union alles gelaufen ist, aber die können auch sich in eine Spielfreude.
Ja.
Weil das kennt man so, wie man auf dem Bolzplatz gespielt hat und plötzlich läuft es einfach. Und gewinnen wollen die, weil es Profis sind sowieso. Und wenn es gut läuft, können die auch... das Glück haben und das entscheidende Tor schießen. Und theoretisch, obwohl es seit so vielen Monaten nicht passiert ist, kann man ja auch mal zu Hause gewinnen als Werder. Das ist jede negative Reihe findet ihr Ende. Also das wollte ich noch einmal hinterher sagen. Na, ganz zu Ende ist es immer erst, wenn es zu Ende ist.
Auf jeden Fall, genau. Wir hätten jetzt noch die Chance, an Anthony Uccia oder Felix Groß ein paar warme Worte zu richten, dass die Union komplett mitreißen.
Ja. Das, glaube ich, würde nicht so viel bringen, das erspare ich mir jetzt, aber ich hoffe es.
Was ich dann noch spannend finde, wenn Sie jetzt wirklich Werder-Fan sind, wie sieht denn der perfekte Stadionbesuch aus, wenn Sie zum Spiel gehen? Kann man ja gerade nicht, aber irgendwann wird man es ja hoffentlich wieder können.
Ja, das ist gar nicht so. Also wir haben unsere Sitzplätze, also wir stehen nicht in der Ostkurve, aber also die Plätze sind in der Ostkurve. Und na gut, bei uns ist immer so, ich habe in meinem Leben eine Viertelstunde irgendwann zu Beginn meines Lebens verloren und der hetze ich hinterher. Insofern ist der perfekte Stadionbesuch, dass ich wie immer gehetzt bin und ich kann da zu Fuß hingehen, von da, wo ich wohne. Also mit dem Kissen, wenn es nicht zu warm ist und schein, dann geht's hin. Und dann schaffe ich es gerade. Leider irgendwie die Anfangschoreografie häufig nicht so, wenn angepfiffen wird. Das wäre vielleicht nicht perfekt, aber so ist es. So, und dann heißt es tatsächlich, sich nicht groß ablenken lassen, sondern aufs Spiel konzentrieren. Dann gehört für mich natürlich die Bratwurst in der Pause absolut zwingend dazu. Egal, ja, das ist eine wichtige, großartige Sache. Und dann gebe ich natürlich zu, gehört der Sieg dazu. Und das Lied Lebenslang Grün-Weiß ist immer das dann, was mich am allermeisten von allen Songs berührt. Das war schon immer so. Da für mich gehört dazu, dass das eigentlich inbrünstig möglichst nach Musik gesungen wird. Das ist der perfekte Stadionbesuch. Highway to Hell im Vorfeld, da war es schon oft genug gehört.
Spiele ich gar nicht mehr, ne?
Highway to Hell
von CNA. Dann kommen wir aber mal, schaffen wir den Sprung von Musik, von der Fußballmusik zur anderen Musik.
Ja.
Wir haben die Frage mitbekommen, was ist denn jetzt gerade Ihr Soundtrack fürs Land Bremen?
Was ist der Soundtrack fürs Land Bremen? Das ist gar nicht so einfach. Ich hatte heute Morgen, aber das ist nicht meine Musik. Als ich gelesen hatte, dass Tom Petty es dem Trump verboten hat oder die Familie I Won't Back Down, hat es mir tatsächlich, weil ich es Ewigkeiten nicht mehr gehört hatte, angehört, ist aber jetzt nicht mein Musikstil. Fand ich aber ganz interessant, als ich mir den Text nochmal durchgelesen hatte. Aber das insgesamt.
Sie sind kein Tom Petty-Fan. Ist Ihnen der zu weich gespült oder
ja,
gewesen?
Ich bin kein Tom Petty-Fan. Aber ich will. Als ich mir das jetzt angehört habe, habe ich gedacht, Mensch, also nicht nur sind sie mir sympathisch, die Familie, dass sie es Trump untersagt haben, sondern der Song war auch besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und dann hatte ich für einen Moment gedacht, ob das der Soundtrack für Bremen ist, I Won't Back Down. Ja, ich weiß nicht, wie geht's weiter? You can ask me at the gates of hell, but I won't back down. Das fand ich so, aber jetzt nicht. Das muss ich ehrlicherweise sagen, wenn jetzt jemand auf den Gedanken kommt, ich wäre Tom Petty-Fan, das wäre falsch. Es war mehr so, ne, heute die Assoziation, und deshalb hatte ich es mir am Wochenende jetzt tatsächlich mal wieder angehört, und ich hatte den Song, glaube ich, tatsächlich 10 Jahre nicht gehört.
Aber Sie haben jetzt die Chance, sich noch dann wieder zu korrigieren. Was wäre denn Ihre Musik? Was wäre denn Ihre Lieblingsband? Wo sind Sie denn Fan von?
Ach, da gibt's also, das hängt so ein bisschen ab. Ich bin jetzt mal gefragt worden, was meine 10 Lieblingssongs sind. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt unterscheiden, sonst wird es unübersichtlich. Ich habe dann gesagt, ich nehme nur die Songs, die mich mindestens 2 Jahrzehnte begleitet haben oder vielleicht auch 1,5 Jahrzehnte. Und wenn ich das zugrunde legen würde, dann könnte ich sagen Talking Heads und The Clash und Ramones. Und vielleicht auch die Ärzte. So, und dann könnte ich natürlich irgendwie was Neueres nehmen. Und obwohl die auch schon vielleicht reinreichen, so in den letzten 10, 15 Jahren war für mich vielleicht Red Hot Chili Peppers die Band, die ich am meisten gemocht habe. Und wenn es dann noch weiter neuer wird, dann könnte ich zum Beispiel, kann ich jedem nur empfehlen, wer das hört, The Burning Hell, ist bekannt, geniale Band.
Gehört, das habe ich schon mal.
Ich kann allerdings nie das Lied, was ihr größter Hit ist, zitieren, weil das zu merkwürdigen Assoziationen, das ist eine sehr unschöne Aussage über Regierungen, und das kann ich auf Englisch, und das kann ich nicht, obwohl das Lied handelt gar nicht davon, ist übrigens eine Art Walzer, also ein Dreivierteltakt. Also es heißt The Government, und das ist ein Four-Letter-Word. aber wer das mal bei YouTube hört, kann ich sagen, ist ein grandioser Song, ganz selten für einen Popsong im Dreivierteltakt, und ist einfach brillant, und die ganze Band ist... ist sehr brillant.
Hilft Ihnen Ihre Liebe zur Punkmusik und dessen grundsätzlicher regierungskritischer Attitüde beim Regieren?
Nein, also das muss ich jetzt mal sagen, ich war ja immer ein braves Bürgersöhnchen, aber man ist doch in der Zeit, als ich groß geworden bin, ist man doch auch mit Punk aufgewachsen. So, das war ja jetzt auch gar nicht so eine Sache, wo man Also wenn ich das mal,
auch ein Antrieb sein, dass wenn, ich sage, ich will es Ihnen zeigen, ich will besser sein.
Ja, aber wenn man mal so, wenn man so ne, Anfang der 80er Jahre dann in der Oberstufe war oder dann so 84 Abi gemacht hat, dann war, was weiß ich, war das mit Clash und aber auch Dead Kennedys oder Black Flag oder so, das kriegte man mit. Stranglers, also da auch so Post-Punk-Sachen. Und dann hat sich das immer, Ramones, das hat sich dann immer weiter durchgezogen. Das, da bin ich jetzt nicht zu so einem Punk-Fanatiker geworden, hatte auch nie irgendwie gefärbte Haare und ich hätte mich auch selber nie als Punk bezeichnet. Aber es gehörte auch für jemanden, der so ein ganzer Normalo war, gehörte das dazu, dass man so sozialisiert wurde. Und ich fand das immer total klasse, weil die nur wenig Akkorde hatten und man musikalisch nicht so viel können musste. Und deshalb war das meine Musik. Und die Haltung, die politische, hat mir auch dann gut gefallen. Übrigens, ich will jetzt niemanden verärgern, das war für mich immer der Unterschied damals zwischen Punk und klassischem Metal. Mhm. Klassischer Metal war mir nicht nur zu sehr mit Gitarrensoli, für echte Punkmusik war es ja verpönt, Gitarrensoli zu machen. Konnte ich auch nie spielen, konnte immer nur schreddern. Und klassischer Metal, jedenfalls zur damaligen Zeit, war unpolitisch oder von einer eher schwierigen politischen Aussage. Das hat sich jetzt, wenn man sozusagen Hardcore-Sachen heute hat, hat sich das ja total verändert. Gibt es ja ganz viel breiteres Genre, als das früher gab und auch von den politischen Haltungen. Aber damals war das so. Ja, da war nicht unbedingt so viel Crossover zwischen Leuten, die Punk und Metal gut fanden. Also ich zum Beispiel mochte Metal nie damals. Yes, aber ich will nichts dagegen sagen, ist auch
nice. Ich glaube, wir haben oft genug schon über Metal-Leute gelacht. Ne, darf man in diesem Format, glaube ich, mal sagen.
Es ist aber eine absolut legitime Musikrichtung. Ich will da jetzt auch nicht irgendjemanden ich sage dazu, das ist einfach, na, da jetzt Kölsch, also jeder Jack ist anders, da wäre, ne, ich respektiere das voll und ganz, dass es da unterschiedliche Haltung gibt, da ist auch nicht besser, nicht schlechter, halt nur anders. Es ist ja, wie gesagt, jetzt auch, sieht man ja auch schon an den Bands, die ich genannt habe, ich war natürlich dann schon auch durchaus Mainstream. Ja. Ich habe da jetzt nicht irgendwelche besonders schrägen Sachen gemacht. Aber mir hat das Lebensgefühl, ja, ich war auch mal im Jahr 85, 86 in England, in London für ein Jahr. Und das fand ich großartig. Das war, ich bin in meinem Leben noch nie wieder auf so viele Konzerte gegangen. Und das war einfach sozusagen die ganze Art noch Mitte der 80er Jahre in London. So ein bisschen Tristesse, so ein bisschen die Punk-Arbeiterklasse-Kultur dann in den Pubs. Ich fand das großartig. Prägnant.
Was war das letzte Konzert, das Sie vor dem Lockdown gesehen haben? Können Sie sich erinnern?
Ja, also ich war, was habe ich denn, ich hatte gesehen, aber gut, das war im Sommer davor, das war, achso, nein, stimmt gar nicht, ich habe gesehen UK Subs in der Eule, das war das letzte Konzert, was ich gesehen habe, mit einem 75-jährigen Charlie Harper, das war tatsächlich das letzte, ich wollte gerade sagen, davon, nee.
Wann war das?
Ich glaube, diesen berühmten Instagram oder Tweet. Oder
genau, da hatte ich das.
Deshalb kam ich immer die ganze
das
Zeit.
Das war in dem Tweet, wann war das? War das? Ich überlege gerade, ob das Anfang des Jahres war oder Ende letzten Jahres. Also es war relativ kurz vor dem Lockdown.
Auf jeden Fall, gab es da schon deinen Lieblingspodcast, Tobi?
22. Januar.
Mensch, mein Gott.
Ja, guck, also jetzt haben wir... Doch, jetzt, wozu kann so ein Handy alles gut sein? Also es war nicht Ende letzten, es war Anfang des Jahres dann.
Auf jeden Fall haben Sie es ja dann jetzt, wurden Sie der Größe hinten links zum Kaiser Friedrich im Podcast vom Weserkurier besprochen und Ihrer Liebe zum Punkrock. Das fand ich sehr witzig, Silke Helwig und Wigbert Gerling zu hören, wie Sie über Punkrock reden. Also,
hatten die Ahnung davon?
Nee. Wobei, bei Wigbert Gerling war ich mir nicht so sicher, aber es kam mir seltsam vor, auf jeden Fall. Dann haben Sie sind mir mal entgegengekommen beim letzten Mal auf Mucken gegen Rechts,
ja.
In, ich glaube in Lederjacke sogar auf jeden Fall, eine große Person kam mir entgegen, schwarz gekleidet, und dachte ich, Mensch, das ist doch unser zukünftiger Bürgermeister, da waren sie es, glaube ich, noch gar nicht. Und da hatte ich mich gefragt, würden Sie mit unterschreiben, kein Fuß breit, den Bassisten.
Den Bassisten? Nein, das würde ich natürlich nicht. Kein Fuß breit, den Bassisten würde ich natürlich nie unterschreiben als Hilfsbassist, der ich bin, eindeutig nicht. Alles andere, was ich darauf mit anderen Buchstaben, mit dem R zum Beispiel, das würde ich unterschreiben. Ja, und das Aufmucken gegen rechts, das war natürlich eine klare Identität immer für mich, auch als Weiherbürgermeister und schon bevor ich Weiherbürgermeister war. Das ist ja untrennbar mit der Gemeinde Weihe verbunden und hatte da immer eine ganz wichtige Funktion. Aber schade, ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns da über den Weg gelaufen sind.
Herr, Sie sind mir nur entgegengekommen, ich habe nicht mit Ihnen gesprochen.
Okay.
Ich dachte mir nur, das wird der zukünftige Bürgermeister. Ich weiß gar nicht, ob es da klar war oder ob ich nur wusste, dass Sie, ja, Sie wissen es besser vom Datum her, aber ob Sie da einfach nur angekündigt waren als Fraktionsvorsitzender und es war dann für alle klar, das wird irgendwann unser Bürgermeister oder auch
damals war ich, glaube ich, als Fraktionsvorsitzender angekündigt. Ja. Das war nichts.
Genau, auf jeden Fall dachte ich schon, das wird unser Bürgermeister und kam dann ja auch so. Von daher die große Frage, wie sehr war das denn alles geplant? Also Sie haben eben schon vom Aufenthalt in England gesprochen, wo Sie sich dann ja entschieden haben, doch noch Jurist zu werden. Aber alles danach klingt ja irgendwie vom zweiten Mal in Weihe zum ersten Mal in Weihe, zwischendurch vorher oder zwischendrin noch Landesvorsitzender der SPD und jetzt sitzen Sie hier auf Mal. Es ist ja, im Nachhinein sieht ja alles wie so gewollt aus.
Überhaupt nicht. Und wenn Sie das mal sehen, dann damit kann man vielleicht insofern allen auch Mut machen, die sagen, Mensch, ich bin jetzt da Langzeitstudierender, was wird noch aus mir? Also um das mal deutlich zu sagen, ich hatte Zivildienst gemacht. Das waren damals 20 Monate. Mhm. Ich hatte also schon auf meinem, kam mit 18 aus der Schule, habe aber schon 2 Jahre draufgepackt. Weil ich hatte auch nicht verkürzt und habe dann da Rettungssanitäter gemacht und war auch interessant mit vielen harten Geschichten. So, und dann habe ich ein Jahr noch in England gemacht, da hatte ich schon mal 3 Jahre weiter. Das war ja schon mal, ne, da sind, also mein Töchterchen ist, glaube ich, nach den 3 Jahren schon, hatte ich schon ihren Bachelor, wird die haben. So, und dann fing ich an zu studieren, Jura, und hatte mich bewusst nach Bremen beworben, um hier an die Rote Kaderschmiede zu kommen. Mhm. Das war damals, ne, nicht wegen, sondern, nicht trotz, sondern wegen bei mir. Und dann, und dann habe ich studiert. Und wie man das so in Jura macht, da muss man ja am Ende die Prüfung bestehen. Mhm. Aber zwischendurch hat man gar nicht so eine hohe Prüfungsbelastung. Also habe ich im Wesentlichen Politik gemacht. Dann war ich ein Jahr im AStA als AStA-Vorsitzender oder ein knappes Jahr und habe mich freistellen lassen. Hatte ich nochmal Semester verloren. Dann habe ich es mit Mühe geschafft, von dem Zeitlichen her 1994 mein erstes Examen zu machen. Und habe ich gedacht, das sind jetzt Schleifen noch nicht genug. Und jetzt mache ich erst nochmal eine Promotion. Und das habe ich dann auch nicht in 3 Jahren, sondern in 3,5 aber noch mal verlängert. Und dann habe ich Referendariat gemacht. Und dann habe ich es im zarten Alter von 34 geschafft. Ich war Vimi, das war auch ein halber Job. Mhm. Aber meinen ersten richtigen Job dann im zarten Alter von 34 anzutreten. Da konnte man jetzt noch nicht sagen, ich habe alles. So, und dann habe ich als Jurist bei Bremen Online Services und dann Projektleiter und auch Softwarevertrieb gemacht und ähnliche Sachen, bin dann als Referent zum Justizsenator gewechselt und dann irgendwann, das war aber 2007 im zarten Alter von 42, dann als zweiter Mann in Weihe. Da hatte ich aber Ewigkeiten dazwischen gar keine Jobs mehr in irgendwelchen politischen Gremien. Und auch nicht in der Partei in Bremen. Also ich war zwar mal irgendwann in meinen 30ern Ortsvereinsvorsitzender. Mhm. Dann hatte ich aber gesagt, okay, ich höre auf mit meiner politischen Karriere und widme mich ganz der Verwaltung. Mhm. Und dann bin ich durch irgendeinen Zufall, obwohl ich nie Kreis- oder Unterbezirksvorsitzender war, nie im Landesvorstand, bin ich dann als Landesvorsitzender ins Spiel gekommen. Mhm. 2010.
Da waren Sie schon im Wahlkampf.
Und da war ich schon in Weihe und dann bin ich mit 45 und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich an keinerlei politische Tätigkeit und Karriere mehr gedacht, sondern dachte, ich bin jetzt Verwaltungsmensch und In Weil, vielleicht mache ich noch ein bisschen was anderes irgendwann in der niedersächsischen Kommunalverwaltung. Mhm. Und dann bin ich, weil ich immer noch in Bremen gewohnt habe, ins Gespräch gekommen, Landesvorsitzender zu werden. Und das bin ich dann in so einer Mitgliederbefragung geworden. Und dann habe ich mich dann aber auch wieder zurückgezogen, weil ich mich entscheiden musste und dann in Weihe der Bürgermeisterposten zur Neuwahl anstand. Und da habe ich gesagt, oh, okay, das war's dann in Bremen. Und dann hat es doch nochmal, also insofern, ich glaube, es ist das genaue Gegenteil von einer geraden Linie, wollte ich jetzt gerade sagen, also vom Langzeitstudierenden über ein echtes Verwaltungsgewächs, was hin und her verschiedene, also nicht hin und her, und dann ein bisschen durch Zufälle zum Landesvorsitzenden und ein bisschen durch Zufälle jetzt zum Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeister hier in Bremen geworden, was ich riesig gern mache und mit vollem Einsatz. Aber wenn man mal ehrlich ist, war nichts davon geplant.
Also ich sage mal von außen, Sie waren Bürgermeister in Weihe und waren dann Vorsitzender von diesem Kommunalverbund Bremen-Niedersachsen. Genau. Und als ich das mitbekommen hatte oder gesehen habe, Mensch, der Bovenschulte ist auch noch da Vorsitzender, war mir eigentlich klar, das macht er, um Bremer Bürgermeister zu werden. Das war die Vorbereitung.
Sie hätten mit mir sprechen sollen, da hätten Sie mir damals Orientierung gegeben. Das ist.
Und natürlich, und ich glaube, da rede ich für viele und nicht nur für meinen wirren Kopf, als Sie dann hier Fraktionsvorsitzender wurden, den schönen Posten als Weiher Bürgermeister aufgegeben haben, da habe zumindest ich, das können Sie unterschreiben oder nicht, aber zumindest ich gedacht, jetzt kommt er um Bürgermeister zu werden.
Naja, ich wusste ja nicht, ob ich Fraktionsvorsitzender werde. Ich habe dann irgendwann gedacht, nachdem ich 5 Jahre Bürgermeister war in Weihe, entweder ich bleibe jetzt in Weihe und kandidiere da vielleicht nochmal, dann ist es aber auch tatsächlich meine Berufstätigkeit, was nicht schlecht gewesen war, dann wäre das meine Berufstätigkeit. Oder ich mache noch jetzt was anderes mit 54, 55. Das war sozusagen noch die Überlegung. Und die war ja auch nicht unrealistisch. Und dann habe ich gesagt, ich kandidiere, aber da wusste ich ja nicht, ob ich Fraktionsvorsitzender werde oder irgendwas anderes. Dann bin ich Fraktionsvorsitzender geworden. Dann hat Carsten Sieling gesagt, er macht es nicht mehr als Bürgermeister. Dann sind wir wieder erwartend doch in eine Koalition gekommen. Das also insofern, auch das war ja durchaus eine, in meinem Fall, Verkettung positiver Umstände. Aber dass das durchgeplant und von Anfang an betrieben wurde, wirklich nicht. Das hat sich so entwickelt. Da kann man wirklich sagen.
Dann würde ich sagen, wenn Sie so viel Glück haben und solche verschiedenen Verkettungen, seltsamer Umstände passieren, dann wünschen Sie sich doch bitte, dass das jetzt auch klappt mit dem Sieg von Union Berlin.
Absolut.
Sie haben ja eben extra schon Kölsch gesprochen, damit auch Werder Köln besiegt. Dann stünden wir in der Relegation, dann drücken wir noch ein bisschen weiter die Daumen für den HSV, damit es in der Relegation gegen den HSV geht. Und dann bleiben wir in der Bundesliga, oder Tobi?
Ja.
Ja, wir sind jetzt hier bei 45 Minuten. Ich hätte jetzt noch, die letzte Frage, die ich noch stellen kann, ist: Biersteuer ist Landessteuer. Was ist denn Ihr Lieblingsbier?
Preußen.
Von Hackebeck oder von der Union Brauerei?
Ja. Also ich gebe zu, ich habe jetzt viel, viel häufiger das über die letzten Jahrzehnte von Hackebeck, aber ich mochte Preußen immer super gerne. Ich habe jetzt den Vergleichsgeschmack zwischen den beiden nicht. Also insofern, ich hatte mich jetzt auf das von Hackebeck bezogen.
Ich glaube, ich meine auch das vom Hopfenfänger. Dann haben wir jetzt nämlich alle Namen genannt. Gräfan gibt es noch. Und dann sind wir, glaube ich, bei allen Brauereien jetzt durch. Und dann, das muss ich mir auch noch schnell fragen. Ich weiß, die Uhr drängt schon, aber für unser Format, bei unserer Herkunft, muss ich auch immer noch mal fragen, wie gern mögen Sie denn Delmenhorst?
Also, ich hätte jetzt gesagt, so wie Element of Crime, meine. Natürlich mag ich Delmenhorst gerne. Ich hatte, weil ich ja bin, ich komme ja aus Niedersachsen und ganz früher, das ist jetzt wirklich so, als ich habe kommunalrechtlichen Schwerpunkt gemacht, habe dann aber in Bremen studiert, aber da fand ich, das war ja nicht so richtiges Kommunalrecht, sondern ein Flächenstaatenkommunalrecht. Und da habe ich mal früher hab ich mal gesagt, ach Mensch, wenn du mal groß bist und ausgegangen und diese kommunalrechtliche Sache anwenden willst, wäre doch auch ein toller Job, Oberbürgermeister von Delmenhorst zu werden. Jetzt fragt man sich, wieso jemand dann in seinen Ende 20ern, nur weil er einen kommunalrechtlichen Schwerpunkt hat, das gesagt hat. Aber das stimmt, das habe ich damals programmatisch verkündet. Es war tatsächlich weil ich dachte, na, da hat man sozusagen das spezifisch Kommunale nochmal besonders rausgearbeitet. Mhm. Also mit dem Horst verbinden mich sozusagen viele positive Erinnerungen, viele oder etliche Leute, die daherkommen, die ich sehr schätze. Und insofern ist eine wunderbare Nachbarstadt Brems. Und ja, wirklich. Und ich finde übrigens eine, die ganz, ganz häufig viel zu sehr durch den Kakao gezogen wird oder auch nicht so super beleumundet ist bei überregionalen Sachen, weil es ein paar Probleme gibt. Aber dafür finde ich auch richtig gute Sachen. Ja, übrigens, das ist manchmal auch so ein bisschen das, was dann Bremen verbindet. Passiert ja Bremen manchmal auch, ne? Dass es viel besser ist als dann manchmal der Ruf. Also insofern nichts Negatives von mir aus, sondern nur Positives zu dem Horst.
Genau, was uns beide auf jeden Fall verbindet ist, auch ich wollte natürlich in meinen 20ern Bürgermeister von dem Horst werden und habe diesen Wunsch aber jetzt abgelegt, Sie können es noch werden.
Ja, ich glaube, das hat sich... ganz ehrlich, ich weiß, dass die damalige...
Die SPD sucht noch nach einer geeigneten...
Die damalige Juso-Landesvorsitzende, das weiß ich noch, das war zu Juso, dann Susi Möbeck hat gesagt, sag mal, was ist dir denn da eigentlich angefangen, warum wolltest du das... hat sie damals gesagt, das war wirklich interessant. Also ich habe das dann auch mehrere Jahrzehnte schon, dass ich das aufgegeben habe und jetzt auch nicht mehr verfolge. Aber es war so. Ich glaube, ich habe mich noch nie jemandem anvertraut, dass das
okay.
war. Oh, jetzt klingelt sogar das Handy.
Das ist wahrscheinlich das Signal. Die letzte Frage wäre eh gewesen, wie sehr Sie Atlas Delmenhorst mögen und ob Sie nicht mal mitkommen wollen zum Spiel. Aber das fragen wir dann beim nächsten Mal oder klären das jetzt gleich. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Großartig.
Ja, Dankeschön. Genau. Dankeschön.